Dir sei Preis und Lob und Ehre. Du sollst immer gelobt werden, Herr. Die Engel loben dich und wir wollen als Menschen einstimmen, als Erlöste, weil wir noch viel besser wissen, was es heißt, erlöst zu sein, aus Sünde und Schuld. Danke, lieber Vater, dass wir dich kennen dürfen, in dem Namen Jesu Christi. Wir beten, dass du uns leitest, auch in der Betrachtung deines Wortes heute. Amen. Wir waren jetzt also in einem der schwersten Kapitel vom Römerbrief, Römer Kapitel 9. Wir sind gekommen bis Vers 23. Ich werde jetzt noch ein paar Gedanken zu Römer 9 sagen und dann, wenn dann von eurer Seite her Fragen oder Beiträge sind, wollen wir gerne ins Gespräch kommen, falls nötig. Also Römer 9, Vers 23. Es ging um die Gerechtigkeit Gottes und die Größe Gottes. Paulus verteidigt die Gerechtigkeit und die Größe Gottes. Vers 18 hatten wir, er ist barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Du wirst daraufhin zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Vorhaben widerstanden? Wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Paulus will hier einfach betonen, dass Gott souverän ist und als Schöpfer darf er über sein Werk bestimmen. Alles kann seiner Ehre dienen. Und wenn Israel missraten ist, wenn Israel ein missratenes Gefäß ist und sich von Gott abgewandt hat und den Messias verworfen hat, dann ist es Gottes gutes Recht, sich jetzt den Heidenvölkern zuzuwenden. Das hatten wir bereits. Vers 9 und Vers 22, wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Also das ist hier ein unvollständiger Satz. Was willst du dann sagen in dem Sinne? Gott hat Israel ertragen in viel Geduld. Israel, das waren die Gefäße des Zornes. Und sie waren fürs Verderben fertig durch ihre Schuld, die sie sich aufgeladen hatten. Sie waren gerichtsreife Gefäße des Zorns. Und wenn er dieses, und wenn er jetzt die in Geduld getragen hat, was willst du sagen? Er hat sie in Geduld ertragen. Und wenn er dieses tat, Vers 23, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete, was willst du sagen? Wiederum der unvollständige Satz. Gott hat im Voraus diese Gefäße der Barmherzigkeit zu Herrlichkeit bereitet. Interessant hier, ohne Artikel. Zu Herrlichkeit oder für Herrlichkeit hat er sie bereitet. Diese Gefäße der Barmherzigkeit, das haben wir vorher gesehen, das sind die, die sich retten ließen. Gott sah die Not, Gott sieht die Not und Gott rettet überall, wo immer sich einer retten lässt. Und wo sich jemand retten lässt, dort wird ein Gefäß des Zorns zu einem Gefäß der Herrlichkeit. Zu einem Gefäß der Barmherzigkeit, das zu Herrlichkeit bestimmt ist. Jedes Gefäß der Barmherzigkeit, jedes Gefäß, das zu Gott kam und zu einem Barmherzigkeitsgefäß wurde, sozusagen. Jedes Gefäß ist für die Herrlichkeit bereitet. Paulus sagt nicht, dass das Bereiten zu Herrlichkeit auf eine bestimmte Anzahl von Menschen beschränkt sei. Ganz wichtig, oder?
Paulus sagt nicht, jetzt sind nur eine gewisse Schar von Leuten, die hat Gott bestimmt, die dürfen kommen und die anderen nicht. Nein. Paulus sagt auch gar nicht, dass Gott in Ewigkeit das vorausbestimmte, welchen Leuten er barmherzig sein würde und welchen nicht. Allgemein, Gott will jedem barmherzig sein, der sich nicht mehr auf Werke beruft, sondern auf die Gnade Gottes beruft, der zu ihm kommen möchte. Und das, was er ihnen bereitete, ist Herrlichkeit. Gott bereitete die Gefäße der Barmherzigkeit zu Herrlichkeit. Das hat er im Voraus schon so bestimmt. Sie sollen für Herrlichkeit sein. Das heißt, ihre Zukunft soll Herrlichkeit sein. Also in diesem Leben, wann immer irgendein Mensch der Messiasbotschaft begegnet, entscheidet der Mensch, ob er Gottes Angebot annehmen will oder nicht. Und wenn er Buße tut, zum Messias Ja sagt, dann wird er zu einem Gefäß der Herrlichkeit, zu einem Gefäß der Barmherzigkeit, zu Herrlichkeit vorbereitet oder zubereitet, sodass er in der Ewigkeit dann die Herrlichkeit bekommt. In Vollendung. In gewissem Sinn jetzt schon, in gewissem Sinn in der Vollendung. Ja, das hatten wir gehabt. In den Versen später, in Kapitel 10, wird Paulus dann zeigen, dass Gott wirbt um alle Menschen. Gottes Hände sind nach allen Menschen ausgestreckt. Und dass es in der Verantwortung des Menschen liegt, dass er jetzt den Namen des Herrn anruft. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Aber das ist etwas, was der Mensch tun muss, anrufen. Kann er nicht sagen, ja, ich kann nicht anrufen, weil es ist mir nicht bestimmt anzurufen. Nein, das ist nicht der Fall. Vers 5. Vers 24. Wo ist mein Kopf? Vers 24. An uns, die er auch rief. An uns, die er auch rief. Also an den Gefäßen der Barmherzigkeit, an uns, die er auch rief. Also Gott hat seinen Reichtum, seine Herrlichkeit kennen lassen an den Gefäßen der Barmherzigkeit. Und Vers 24, an uns, die er auch rief. Also wie wurden wir Gefäße der Barmherzigkeit? Na, dadurch, dass Gott uns gerufen hat. Und wir haben etwas machen müssen. Wir haben auf den Ruf reagieren müssen. Also wir haben geantwortet auf den Ruf, auf die Einladung. Das nennt die Schrift Glauben. Darüber hat Paulus schon ganz viel gesprochen in Kapitel 3 und in Kapitel 4. Also Gottes Rufen, Gottes Einladen setzt voraus, dass hier Menschen sind, die man einladen kann, die auch ein gewisses, für die er was bereitet, vorbereitet hat. Ja, man hat ein Festmahl vorbereitet und jetzt lädt man die Leute ein. Und man lädt die Leute ein und das setzt voraus, dass sie gerne zu einem Fest kommen, oder? Wenn man ein Fest macht und man ist irgendwo und die Leute sagen, wir interessieren uns für keine Feste, dann wird es schwierig, oder? Aber Gott weiß, dass der Mensch ein Verlangen hat nach Erfüllung. Nach Friede, nach Freude. Und deshalb ruft er ihn und lädt ihn ein, zu kommen. Komm, ich habe einen herrlichen Platz für euch bereitet. Ich möchte euch bei mir haben. Und Gott ruft dann, und wenn Gott ruft, dann darf man kommen. Es geht immer von Gott aus. Wir dürften nicht kommen, wenn Gott nicht rufen würde. Niemand könnte kommen, wenn Gott nicht einladen würde. Niemand könnte Gott kommen zu dem Fest, wenn Gott nicht das Fest vorbereiten würde. Das heißt also, es geht immer alles von Gott aus. Gott hat das Heil geschaffen und Gott hat sich entschieden, Menschen zu rufen. Das ist eine Gnade, dass Gott überhaupt ruft. Er ruft alle Menschen. Also die Tatsache, dass Gott ruft, allein das ist schon ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Gott möchte uns bei sich haben. Das ist Gnade. Wir können uns also auf nichts berufen. Gott ist nicht verpflichtet, uns zu rufen. Aber er hat es getan, aus Gnade und aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Also, nicht nur an uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Völkern, von den Heiden. Gottes Ruf erging in alle Welt. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist derselbe Herr für alle, die ihn anrufen. Wird Paulus im nächsten Kapitel sagen, Römer 10, Vers 12. Er ist derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der Ruf geht also an alle Menschen, nicht nur an die leiblichen Nachkommen Abrahams. Das wird Kapitel 10 noch ausgeführt werden. Wenn man das mal verstanden hat, dass es hier also nicht darum geht, ob Gott Menschen vorherbestimmt hat zur Bekehrung oder nicht, wenn man das mal verstanden hat, dann wird Römer 9 nicht mehr so schwierig. Vers 25, Gottes Angebot gilt Außenstehenden, solchen, die bisher nicht Geliebte waren. Vers 25 und 26 kommt jetzt ein Zitat, um das zu belegen, schon im Alten Testament. Er zitiert aus Hosea, Kapitel 2, Vers 25, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte nennen. Und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebenden Gottes genannt werden. Hosea 2, Vers 25 und Hosea 2, Vers 1. Dort bezieht sich das Zitat bezieht sich auf ein Israel, das den Herrn verlassen hat. Dort in Hosea, wenn wir Hosea lesen, merken wir, Gott spricht hier über das abtrünnig gewordene Israel. Und die sind wie Heiden geworden, die Israeliten. Dadurch, dass sie den Herrn verlassen haben, nennt Gott sie jetzt nicht mein Volk und nicht Geliebte. Im Alten Testament gibt es zwei Israel, die Treuen und die Nichttreuen. Die Treuen sind die Chassidim, die Frommen. Das ist der treue Kern. Zur Zeit Elias zum Beispiel gab es 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Das waren die Treuen, der treue Überrest. Es gab immer einen Überrest, es gab immer einen treuen Kern, auch wenn es noch so viel Götzendienst gab in Israel. Und hier zur Zeit Hoseas, da gab es viele, die den Herrn wie abtrünnig geworden sind, in den Götzendienst gegangen sind. Die nennt Gott hier nicht Geliebte und nicht sein Volk. Aber Gott liebt sie. Gott wirbt immer noch um sie. Und jetzt argumentiert Paulus und sagt, schaut mal her, liebe Landsleute, liebe Judenchristen, schaut mal her, im Alten Testament steht geschrieben, dass die Israeliten sich durch den Unglauben die Teilhabe am Volk Gottes verscherzt haben. Gott nennt sie nicht mehr sein Volk, Gott nennt sie nicht mehr die Geliebte. Und der Prophet Hosea spricht also die Juden an, die abtrünnig geworden sind, und sagt ganz klar, nicht mehr, ihr seid nicht mehr mein Volk. Aber dann, ich will gerade die nicht mein Volk sind, die werde ich wieder zu mir rufen. Die werde ich wieder mein Volk sein lassen. Die werde ich wieder zu meinem Volk machen. Da spricht er von der Zukunft. Er wird dieses abtrünnig gewordene Volk wieder annehmen. Und die Nichtgeliebte wieder zur Geliebten machen. Und jetzt sagt er, und jetzt schaut mal her, wenn Gott das bei den Juden tut, dass er solche, die nicht sein Volk geworden sind, die macht er wieder zu seinem Volk, bei den Juden. Ja, wie viel mehr denn bei den Heiden? Oder dann darf er das ja genauso bei den Heiden machen, denn die Juden, die abtrünnig geworden sind, die nennt er nicht mein Volk. Die sind praktisch gleich wie die Heiden. Und wenn heute Gott sich zu den Heiden wendet, heute, zu denen, die auch heute nicht sein Volk sind, die Heiden, dann darf er doch die jetzt auch annehmen. Wenn er den einen gnädig ist, den Israeliten, die abgefallen sind und nicht mehr sein Volk waren, dann darf er doch auch jetzt den Heiden gnädig sein und sie annehmen. Also wenn Juden durch ihre Abtrünnigkeit zu Nicht-Israeliten geworden sind, sozusagen,
Und wenn die wieder zurückgerufen werden, und wenn die wieder eines Tages wieder angenommen werden, dann darf das auch bei den Heiden sein. Gott hat ein Recht, das auch mit den Heiden zu tun. Jeder darf kommen. Das ist hier der Sinn. Also dieses Zitat aus Hosea wendet er an und sagt, für die Heiden darf es auch so sein. Vers 27, 28. Aus Israel wird nur ein Überrest gerettet werden. Nur ein Überrest. Aber Jesaja ruft aus über Israel: Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, der Überrest, nur der Überrest, wird gerettet werden. Nur der Überrest. Das heißt, es wird bei den Israeliten so sein, eines Tages, wenn Gott das Volk Israel wieder annehmen wird, es wird nur ein Überrest sein. Es wird nicht das ganze Volk sein, es werden viele, viele, viele werden sterben. Das Volk wird sehr dezimiert werden, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Israel in seiner Gänze zu ihm zurückkommt. Aber es wird nur ein kleiner Überrest sein. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird gerettet werden. Denn er ist einer, Gott ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt oder eine Sache ganz zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr ein rasch erledigtes Wort oder eigentlich eine rasch erledigte Sache auf der Erde tun wird. Gott wird Gericht ausführen und er wird rasch die Sache rasch erledigen, so wie er es versprochen hat. Ein rasch erledigtes Wort, also eine Sache, die er mal versprochen hat, die wird er dann rasch erledigen. Der Überrest, das ist der Rest, der eines Tages zu dem Messias umkehren wird, wenn der Messias kommen wird. Paulus wird dann noch davon sprechen in Römer 11. Zwei Drittel des Landes werden umkommen, muss ich das mal vorstellen. Zwei Drittel des Landes. Also wenn es 30 Millionen Juden gibt, 20 Millionen Juden werden dann getötet. Werden umkommen in einer schrecklichen Drangsalszeit. Vers 29. Und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte: Wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, also Nachkommen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Wenn der Herr nicht einen Rest übrig gelassen hätte, wir wären gänzlich vernichtet worden. Jesaja 1, Vers 9. Also, wir haben es jetzt also mit einem Volk zu tun. Die Israeliten sind einerseits ein Volk Gottes, aber andererseits doch nicht Volk Gottes, oder? Weil sie den Messias verworfen haben. Einerseits, was die Verheißung betrifft, sind sie Gottes Volk. Gott hat ja schließlich Abraham erwählt und in Abraham eine Linie tritt auf den Messias zu. Und er hat diesem Volk Israel, hat er eine Zukunft verheißen. Das ist ganz klar in Jeremia 31 und andere. Diesem Volk, diesem irdischen Volk Israel hat Gott was verheißen in der Zukunft. Aber jetzt haben sie den Messias verworfen. Jetzt hat Gott das Volk verworfen. Sie sind also nur noch Gottes Volk auf Hoffnung. Die Lateiner sagen ins P. Auf Hoffnung. Also in einem gewissen Sinn ist Israel Gottes Volk, in einem anderen Sinn ist Israel nicht Gottes Volk. In einem gewissen Sinn sind die Israeliten Kinder Abrahams, in einem anderen Sinn sind sie nicht Kinder Abrahams. Der Herr Jesus hatte gesagt, ihr wollt Kinder Abrahams sein? Wenn ihr Kinder Abrahams wäret, dann würdet ihr die Werke Abrahams tun. Johannes 8, 39. Einerseits sind sie Kinder Gottes, sie haben die Sohnschaft, oder? Die Sohnesstellung als Volk. Andererseits sind sie nicht Kinder Gottes, weil sie den Messias nicht angenommen haben. Einerseits sind sie Gottes Volk und andererseits sind sie Synagoge Satans, Teufelskinder. So werden sie genannt in der Offenbarung, Synagoge Satans, Offenbarung 2, Vers 9. Teufelskinder, hat der Herr Jesus gesagt, Johannes 8, Vers 44, euer Vater ist der Teufel. Das heißt also, die Israeliten, so wie sie jetzt sind, im Unglauben sind
nicht wirklich jetzt Gottes Volk, nur auf Hoffnung eines Tages in Bezug auf die Verheißung der Väter. Und wenn die Israeli heute irgendwas tun, dann müssen wir nicht gleich meinen, alles, was die Israelis tun, das ist gut. Es geschieht furchtbar viel Böses. Es gibt ich weiß nicht, wie das ist hier, in der Schweiz ist es so, in der Schweiz haben wir ein ganz pro-Israel unter den Gläubigen, unter den Christen. Die sind alle ganz pro-Israel, im Sinne von, alles, was die Israeli tun, das unbekehrte Volk, die gottlosen Israeli, alles, was sie tun, das ist immer gut, oder? Und die Palästinenser, die sind immer die Schlechten. Das ist Politik, Geschwister. Unsere Aufgabe ist nicht Politik. Mischt euch nicht ein, ob die Palästinenser oder die Israeli, die sind alle verloren, sind alles gottlose Leute. Da glaubt niemand an den lebendigen Gott, also ich meine jetzt an den Messias, außer diesen wenigen Christen, die dort sind in Palästina, auf beiden Seiten, oder? Judenchristen und Heidenchristen. Das ist eine kleine Schar. Die werden verfolgt, die messiasgläubigen Judenchristen werden verfolgt in Israel und die palästinensischen Christen sind auch nur eine kleine Schar. Also, das ist nicht unsere Aufgabe, da die Politik dazu bewerten, was die Israelis tun und was die Palästinenser tun. Es gibt aber Zeitschriften, da wird immer das eine positiv dargestellt. Ja, wenn wir Israel, müssen wir ja segnen. Ja, das Segnen heißt doch nicht, dass alles gut heißen, was sie tun. War alles gut, was Jakob getan hat, der alte Jakob? War das alles gut? Der war ein Überlister. Dass Gott hier etwas tut, oder etwas, wie soll ich sagen, dass Gott den politischen Zionismus verwendet, das ist Gottes Sache. Deshalb muss nicht der politische Zionismus an sich was Gutes sein. Dass Gott trotz des politischen Zionismus das für seine Zwecke verwenden wird, das ist Gottes Sache. Aber deshalb müssen wir nicht Zionisten sein. Und also, der Zionismus ist eine politische Bewegung von ungläubigen Leuten. Eines Tages werden sie den Antichristen annehmen. Wird das gut sein? Also warum ist dann alles gut, was die Zionisten tun? Jetzt wieder zurück, das war jetzt ein bisschen ein Ausflug. Sind jetzt dazu jetzt Fragen vorhanden in Bezug auf Kapitel 9? Machen wir weiter, wenn vielleicht kommen noch Fragen oder Gedanken dazu. Kapitel 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 21. Groß B habe ich hier bei mir. Der Grund für die Verwerfung Israels. Also hier der zweite Teil in diesem Hauptteil, der zweite Abschnitt in diesem Hauptteil, wo es um die Geschichte Israel, das Heil und Israel geht. Der Grund für die Verwerfung Israels. Israels Verwerfung beruht auf seiner Ungerechtigkeit und seinem Unglauben. Deshalb wird Israel verworfen. Kapitel 9, Vers 30 bis 10, Vers 21. Israels Verwerfung beruht auf seiner Ungerechtigkeit und seinem Unglauben. Gott hat sein Volk verworfen. Das ist Tatsache. Das Volk, das den Messias abgelehnt hat, das den Messias verworfen hat, das hat Gott jetzt verworfen, dieses Volk. Warum hat er es verworfen? Hier die Antwort. Erstens, Israel sucht nach Gerechtigkeit auf einem falschen Wege. 9,30 bis 33. Klein a, der falsche Weg Israels. Möchte jemand lesen? Verse 30 bis 33.
Was werden wir also sagen? Hört man sie nicht nach Gerechtigkeit sprechen, erlangt die Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit aber nicht aus Glauben. Aber Israel, ein Gesetz der Gerechtigkeit nachzuregen, gelangt nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Weshalb nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus
Danke. Also Israel sucht nach Gerechtigkeit, aber auf einem falschen Weg. Vers 30 bis 33. Klein a, der falsche Weg Israels, wird hier in den Versen 30 und 31 beschrieben. Israel erlangte nicht die geforderte Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat zu tun mit dem Heil, oder? Rechtfertigung. So zu werden, wie Gott möchte, Gerechtigkeit. Gott fordert Gerechtigkeit, aber sie haben es auf einem falschen Weg erreichen wollen. Aber die Heiden, die haben die Gerechtigkeit erlangt auf dem richtigen Weg, nämlich auf dem Glaubensweg. Die Heiden, nämlich die zum Glauben kamen an Jesus Christus. Also Israel wollte aus Werken gerecht werden und gelangte gerade deshalb nicht ans Ziel. Vers 31. Israel strebte nach einem Gesetz der Gerechtigkeit und gelangte nicht zum Gesetz der Gerechtigkeit. Gerade deshalb, weil es diesen Weg beschritt, den Weg der Werke. Den Weg über das Gesetz, über Erfüllung des Gesetzes. Aus eigener Kraft, aus eigenen Werken, aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben gemerkt, wir sind nicht in der Lage, das Gesetz zu tun, wirklich zu tun. Strebte nach einem Gesetz der Gerechtigkeit, das heißt nach einer gesetzlichen Gerechtigkeit, einer dem Gesetz entsprechenden Gerechtigkeit, nämlich eine Gerechtigkeit, die aus Werken kommt. Man könnte auch sagen, eine Werksgerechtigkeit. Sie wollten das erreichen, aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Weil das Problem war der Mensch. Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 7 vor allem. Das Problem war der Mensch, nicht das Gesetz. Das Problem war, dass jeder Mensch fleischlich ist, auch die Israeliten. Und jetzt Vers 32, die Ursache für das Scheitern Israels und die alttestamentliche prophetische Ankündigung, Vers 32. Weshalb schaffte Israel es nicht, diese Gesetzesgerechtigkeit zu erreichen, die Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken? Warum schaffte es das nicht? Ja, weil es nicht aus Glauben geschah. Weil das die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist aus Glauben. Und es geschah nicht aus Glauben. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßens. Also, sie stießen sich an dem Stein des Stolperns oder des Anstoßens und Stolperns. Deshalb haben sie nicht geglaubt, weil sie nicht wollten. Weil sie hätten an den Messias glauben müssen und an einen Messias, den sie aber nicht wollten. Dieser Messias war der Stein des Stolperns, wie geschrieben steht, Vers 33, wie geschrieben ist, siehe, ich lege in Zion, das heißt in Jerusalem, einen Stein des Stolperns und einen Felsen des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Jesaja 8, Vers 14 und Jesaja 28, Vers 16, hier vereinigt. Zwei Verse aus dem Alten Testament. Christus, der Stein, war ihnen ein Stein zum Stolpern, zum Anstoßen und Stolpern. Oder wenn man am Stein da anstößt und dann stolpert man darüber. Jesaja 8, Vers 14. Er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßens und zum Felsen des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Jesaja 8, Vers 14. Und dann Jesaja 26, Vers 4. Auch noch eine weitere Stelle dazu. Vertrauet auf Jahwe ewiglich, denn in Jahwe ist ein Fels der Ewigkeiten, ein ewiger Fels. Jesaja 26, Vers 4. Dann Jesaja 28, Vers 16. Darum spricht der Herr Jahwe so. Siehe, ich bin es, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, trefflich als wohlgegründetes Fundament. Wer glaubt, wird nicht hasten, wird nicht ängstlich eilen und entweichen. Also, der braucht nicht fliehen, heißt es.
Wer glaubt, braucht nicht fliehen, der ist sicher.
Also diese drei Verse, Jesaja 28, 16, Jesaja 26, 4, Jesaja 8, 14, beziehen sich alle auf diesen Stein. Und Israel sucht ja also eine Gerechtigkeit auf dem falschen Weg, nicht auf dem Glaubensweg. Und jetzt Kapitel 10. Paulus fleht für Israels Rettung, Vers 1. Paulus fleht für Israels Rettung. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen zu Gott für sie, oder worum ich für sie zu Gott flehe, wofür ich flehe, ist ihre Rettung. Wofür ich zu Gott für sie flehe, das ist Rettung, ihre Rettung nämlich. Paulus, noch einmal mittendrin jetzt in diesem ganzen, in der ganzen Abhandlung, vergewissert er ihnen, ich liebe mein Volk. Und sie sollen wissen, wie sehr er betet und fleht, dass sie gerettet werden. Es kommt also schon auch auf unser Gebet an, wie da eine, die wir heute Vormittag schon gesprochen haben. Es ist schon sehr wichtig, dass wir beten. Und Paulus betet auch für Israel. Wir sollen auch beten für Israel. Für die ungläubigen Israeli dort unten. Wir sollen beten für sie. Es kommt schon oft auf das Gebet an, ob Menschen gerettet werden oder nicht. Gott möchte, dass wir beten. Und dann Vers 2 bis 13. Gottes Bemühen um Israels Rettung trotz dessen Selbstgerechtigkeit, trotz dessen selbstgerechten Strebens. Gott bemüht sich auch. Paulus bemüht sich um Israels Rettung und er betet, das Bemühen äußert sich in Beten. Und auch in Verkündigung. Und Gott bemüht sich auch um Israels Rettung. Obwohl das Israel so selbstgerecht ist und sich die eigene Gerechtigkeit aufrichten möchte. Also hier zuerst spricht er von der Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit Israels. Wir können das lesen. Die Verse 2 bis 4. Israels eigene Gerechtigkeit. Sie ist klein a, Israels eigene Gerechtigkeit, Vers 2 bis 4. Würde jemand bitte vorlesen? Danke. Vers 2, Israels eigenes Gerechtigkeitsstreben ist nicht nach Erkenntnis, lesen wir hier. Sie streben nach Gerechtigkeit, aber nicht nach Erkenntnis, sagt der Apostel. Ich gebe ihnen Zeugnis, ja, sie haben Eifer für Gott, ja, jedoch nicht nach Erkenntnis. Also nicht entsprechend der wahren Erkenntnis dessen, was Gott eigentlich wirklich sagte. Eifer allein genügt nicht. Eifer für Gott haben genügt nicht. Es ist falsch, wenn man sagt, ja, Hauptsache man ist aufrichtig. Hauptsache man meint es aufrichtig. Nein, das genügt nicht. Man muss auch die Wahrheit haben. Man muss auch auf dem Weg kommen, den Gott vorgeschrieben hat. Und Gott bestimmt den Weg, auf welchen Weg man gerettet werden kann. Vers 3 und 4. Israels eigene Gerechtigkeit ist eine Auflehnung gegen die Gottesgerechtigkeit. Eine Auflehnung, wenn man nicht auf dem Weg kommt, den Gott sagt, auf den man kommen muss, dann lehnt man sich auf. Paulus sagt, denn als solche, die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, als solche haben sie sich nicht unterordnet. Sie haben sich Gott nicht unterordnet. Sie wollen auf den eigenen Weg gerettet werden. Wenn jemand in Not ist, irgendwo, und dann kommt der Rettungshubschrauber, Und dann kommt das Seil runter und die wollen ihn wegziehen und er sagt, nein, 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 bringt lieber ein Rettungsboot. Und die sagen, mit Rettungsboot geht's nicht. Nein, 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 ich will auf eine andere Weise gerettet werden. Das wäre fatal. Also, ja, solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten, sie haben sie nicht deshalb nicht gekannt, weil sie sie nicht kennen wollten. Sie sind nicht wirklich darauf eingegangen. Sie haben sie nicht erkennen wollen, sondern haben ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und nicht kennen wollten in dem Sinne und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Ja, jetzt, was ist das für eine Gerechtigkeit Gottes, der sie sich nicht unterordnet haben? Wir lernen das jetzt gleich kennen in den nächsten Versen. Die richtige Gottesgerechtigkeit ist nämlich eine Person. Jesus Christus. Das ist diese Person, der sie sich letztlich dann nicht unterordneten. Christus ist nämlich das Ziel des Gesetzes. Und er ist nämlich das Ende des Gesetzes. Er ist nämlich genau der, auf den das Gesetz zielt. Und dieses Gesetz, von dem sie so viel gesprochen haben, handelt gerade um ihn. Und diesen wollten sie nicht. Das war hier das Problem. Denn, Vers 3, sie unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Denn, Vers 4, Ziel und Ende des Gesetzes ist Christus. Darauf, wohin das Gesetz hinzielt, ist Christus. Ziel und Ende. Das griechische Wort heißt Telos. Und Telos kann entweder Ziel heißen oder Ende. Oder beides. Hier in dem Fall beides. Christus ist Ziel und Ende des Gesetzes. Er ist das Ziel des Gesetzes. Das heißt, er ist genau die Vollkommenheit, die das Gesetz fordert. Das Gesetz zielt hin auf Vollkommenheit. Und die haben wir nur in Jesus Christus. Er selber hat es vollkommen erfüllt. Und wenn wir in ihm sind, dann kommt seine Liebe in uns. Dann wohnt Gottes Liebe in uns. Und dann haben wir auch die Kraft, das Gesetz zu erfüllen. Der Herr Jesus Christus hat das Strafurteil des Gesetzes für uns getragen. Auch in dieser Hinsicht hat er alles auf sich genommen. Das Gesetz für uns, in dieser Hinsicht hat er das Gesetz für uns erfüllt, oder? Die Strafe des Gesetzes für uns erfüllt. Und er ist das Ende des Gesetzes auch. Das heißt, er hat die ganze Prophetie des Gesetzes erfüllt. All die Schatten, die alttestamentlichen Schatten, die zielen auf Jesus Christus hin. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, in dem Sinn also das Ende des Gesetzes. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und mit Jesus Christus hört die Herrschaft des Gesetzes auf. Das haben wir in Römer 6 gelernt, in Römer 7 auch am Anfang. Mit Jesus Christus hört die Herrschaft des Gesetzes auf. Da herrscht jetzt nicht mehr Mose. Das heißt nicht, dass das Gesetz aufhört zu existieren. Nein, das Gesetz existiert weiter, aber wir stehen nicht mehr unter Mose. Wir stehen nicht mehr unter diesem alten Herrn. Die 10 Gebote, die bleiben bestehen, ja. Mit Ausnahme des Sabbatgebotes. Das Sabbatgebot wird im Neuen Testament nirgends erwähnt, dass das noch bestehen bliebe. Das Sabbatgebot, streng genommen, gehört ja irgendwie zu den levitischen Ordnungen. Sabbatgebot ist ein interessantes Gebot. Sabbatgebot ist das einzige von den 10 Geboten, dass gewisse Leute ungestraft brechen durften. Habt ihr das gewusst? Das einzige von den 10 Geboten, dass gewisse Leute ungestraft brechen durften. Wer hat es brechen dürfen? Das Sabbatgebot. Wer? Die Priester. Und wurden nicht bestraft dafür. Es steht da, sie haben den Sabbat entheiligt. Matthäus 12, glaube ich, Vers 5 ist das. Die haben den Sabbat entheiligt Also ganz klar, heilige den Sabbat, und sie haben ihn entheiligt, weil sie gearbeitet haben am Sabbat, und das war erlaubt. Das zeigt, dass das Sabbatgebot eine besondere Stellung hat. Es ist kein Sittengesetz, das immer gilt, oder? Die anderen sind Sittengesetze, die anderen neun sind Gesetze, die immer gelten. Es ist immer verboten zu lügen, es ist immer verboten zu stehlen und so weiter. Ein Moralkodex, ja, sind die zehn Gebote, Moralgesetz. Aber das neunte, das vierte Gebot, Sabbatgebot, das nicht. Also neun von den zehn gehören zu diesem Moralkodex und das Sabbatgebot nicht. Ich glaube, es war Matthäus 12, Vers 5, wo das steht. Ich müsste es nachschauen. Ja, habt ihr nicht gelesen, dass am Sabbat die Priester in der Tempelstätte den Sabbat entweihen und schuldlos sind? Weiter, wir wollen... Christus ist die Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangt. Ich habe gesagt, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Christus ist das Ende des Gesetzes. Christus ist die Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangt. Das steht hier, zur Gerechtigkeit jedem, der glaubt. Also Jesus Christus wurde uns von Gott zur Gerechtigkeit gemacht. 1. Korinther 1, Vers 30 steht dasselbe. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus wurde uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit. Sein Gesetz wird in unser Herz geschrieben. Er selber wohnt in uns durch den Geist. Er wird jetzt uns zur Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangt. Wenn wir Christus haben, dann haben wir genau die Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangt. Und zwar für jeden, der glaubt. Der Glaube ist der Schlüssel. Durch den Glauben bekommen wir die Gerechtigkeit. Ja, gut. Vers 5 bis 13. Der Heilsweg wird jetzt aufgezeigt, wie man diese Gerechtigkeit bekommt. Der Heilsweg, um diese Gerechtigkeit zu erlangen. Hier kommen gleichzeitig auch gleich ganz eine Reihe von Belege aus dem Alten Testament. Er zeigt den Judenchristen, schaut, eure eigene Bibel, eure jüdische Bibel zeigt den Heilsweg ganz deutlich auf. Was spricht jetzt diese Gesetzesgerechtigkeit? Ja, die kann sprechen. Was lehrt sie? Was lehrt diese Gesetzesgerechtigkeit? Vers 5. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, zuerst etwas zur Gesetzesgerechtigkeit und dann etwas zur Glaubensgerechtigkeit. Also, denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also alle Gesetzeswerke muss man tun, und wenn man alle getan hat, dann wird man durch sie leben. Das hat keiner getan. Keiner hat das Gesetz vollständig gehalten. Daher ist jeder des Todes schuldig. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, das er es tue. Das ist 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, um sie zu tun. 5. Mose 27, Vers 26. Von Paulus zitiert in Galater 3, Vers 10. Auch dort. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt. Bin ich zu schnell? Geht's? Müsst die Hand heben oder nicht zu schnell? 5. Mose 27, Vers 26 und Galater 3, Vers 10. Also die Gesetzeswerke. Die Gesetzesgerechtigkeit spricht, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und was lehrt dann die Glaubensgerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die man erlangt durch den Glauben. Da haben wir wiederum Zitate. Er zitiert wieder aus dem Alten Testament. Vers 6, aber die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, spricht so. Sag nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen, das heißt Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus von den Toten heraufholen. Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Nämlich, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, dann wirst du gerettet werden. Schauen wir uns diese Verse ein bisschen an. Vers 6. Die Gerechtigkeit spricht, die aus dem Glauben kommt, spricht so, sag nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Die Gesetzesmenschen, die wollen ja was Großes tun, oder? Große Sprünge tun. Man muss mal was leisten, um gerettet zu werden. Aber die haben keine Flügel. So hoch kannst du dich nicht erheben. Bis in den Himmel hinauf schaffst du es nicht. Das käme dem gleich, als ob man Jesus Christus vom Himmel herunterholen wollte. Kannst du so hoch raufspringen, um Jesus Christus runterzuholen? Sozusagen die Gerechtigkeit in Person herunterzuholen? Wenn du das aus eigener Kraft, wenn du auf dem Wege der Gesetzesgerechtigkeit kommen willst, dann müsstest du ja den, der die Gerechtigkeit in Person ist, Jesus, den müsstest du herunterholen. Das kannst du nicht. Wer will in den Himmel hinaufsteigen, um Jesus herunterzuholen? Das geht nicht. Niemand kommt in den Himmel, außer dem, der vom Himmel herunterkam. Oder? Niemand ist der, der hinaufgeht. Vers 7, oder? Wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen. Das ist ein nicht ganz direktes Zitat. Im 5. Mose 30, Vers 13 heißt es, wer wird uns jenseits des Meeres hinüberfahren? Ja, also die Gesetzesmenschen wollen große Strecken zurücklegen, um gerettet zu werden. Sagt Paulus, ja, das käme dem gleich, dass man Jesus Christus von den Toten heraufholen wollte. Niemand kann die Gerechtigkeit vom Meeresboden heraufholen. Ja? Niemand kann so gut fischen, dass er die Gerechtigkeit herausholen kann aus dem Meeresboden. Er heißt in 5. Mose 30, Vers 13, wer wird uns jenseits des Meeres hinüberfahren? Und so weiter. Also, was will er sagen? Aus eigener Kraft ist es nicht möglich. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance, aus eigenen Leistungen Gerechtigkeit zu erwirken. Das ist die Aussage dieser Verse oder dieser Zitate. Deshalb zitiere ich das. Aber was sagt sie andererseits? Was sagt sie jetzt, die Glaubensgerechtigkeit? Was lehrt sie? Das Wort ist dir ganz nahe. Du brauchst nicht weit zu fahren, in den Himmel hinauf, dich erheben oder in den Abgrund hinunter oder jenseits des Meeres oder so. Nein, das Wort ist dir ganz nahe. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist wieder ein Zitat, 5. Mose 30, Vers 14. Du brauchst nicht weit zu gehen, um zu wissen, was mir wohlgefällig ist. Du brauchst nicht lange zu suchen, um zu wissen, wie du deinem Gott gefallen kannst. Ich sag dir wie. Es gibt einen ganz einfachen Weg. Der Messias ist die Antwort. Das Wort ist dir ganz nahe. Du brauchst nicht lang zu suchen. Gott hat es schon gesagt. Das Wort ist dir nahe. In deinen Mund hinein schon gelegt, in dein Herz. Das ist das Wort vom Glauben. Du musst vertrauen, du musst glauben. Das ist das Wort, das wir verkündigen, sagt Paulus. Das ist genau das Wort, das wir verkündigen. Das ist weit verkündet worden. Das ist im ganzen Israel überall verkündet worden. Die Apostel waren sehr fleißig. Bis zum Jahr 56 nach Christus ist das Evangelium schon mächtig verkündigt worden. In ganz Palästina, in ganz Israel und überall noch hinaus. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das heißt, das Wort vom Glauben. Das Wort, das man... Die Verkündigung des Evangeliums, an das man glauben soll, das die Apostel verbreitet haben. Vers 9, Wie bekommt man jetzt die Glaubensgerechtigkeit? Also was muss ich jetzt tun? Was ist das für ein Wort, das der Apostel Paulus verkündigt, durch das man gerettet wird und durch das man die Glaubensgerechtigkeit bekommt? Was muss ich jetzt tun? Ja, sagt Paulus, das sage ich jetzt gerade. Vers 9, nämlich, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst. Du musst etwas tun mit dem Mund, es sind zwei Bedingungen hier, sagt Paulus, zwei Bedingungen. Du musst etwas tun mit dem Herzen, etwas mit dem Mund. Er beginnt hier mit dem Mund. Dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst, bekennen heißt im Griechischen dasselbe sagen. Wenn du mit deinem Munde dasselbe sagst, Jesus Kyrios, im Griechischen, Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr. Herr, Jesus, Herr, du, Jesus, du bist Herr, rette mich. Das ist ein Bekenntnis. Jesus, du bist Herr. Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt, also das eine tut man mit dem Mund, man muss sich an Gott wenden und Jesus als Herrn bekennen, anrufen. Das zweite ist, das tut man mit dem Herzen, glauben. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, mit dem Inneren heißt das, mit dem Herzen. Es geht darum, dass man glaubt, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Wenn er auferstanden ist, dann ist sein Tod, dann hat er den Tod nicht verdient. Dann war sein Tod ein stellvertretender Tod für jemand anderen. Für dich und mich, für uns alle. Wenn er auferstanden ist von den Toten, dann war der Tod ein stellvertretender Tod, das war dann ein sühnender Tod. Jetzt glaube ich also im Herzen, dass Gott diesen Toten auferweckt hat, diesen Jesus Christus, der tot war, auferweckt hat. Dann hat Jesus Christus also für mich bezahlt und Gott hat es akzeptiert, Gott hat es angenommen. Sein Opfer. Also mit dem Herzen, mit dem Inneren glauben. Denn, Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil, zur Rettung. Also ich bitte den Herrn darum, dass er mich rettet, das tue ich mit dem Mund, ich rufe ihn an und bekenne ihm, dass er der Herr ist, der Kyrios, dass er nicht ein Mensch war, ein ganz normaler Mensch, er ist der Kyrios, der Herr Himmels und der Erde, der Herr, der im Alten Testament Yahweh heißt. Ich bekenne also Jesus als Yahweh, der mich rettet, der für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und mit dem Munde, also mit dem Mund bekenne ich das und mit dem Herzen glaube ich das. Mit dem Herzen vertraue ich mich ihm an. Diese zwei Bedingungen, sagt Paulus, werden schon im Alten Testament bezeugt, in eurer eigenen Bibel, könnt nachlesen. Die erste steht in Jesaja 6, 28, Vers 16, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist die erste Schrift. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, Jesaja 28, Vers 16. Das bezieht sich auf den Herzensglauben, was er vorher gesagt hat. Und die andere Schrift, dazwischen noch Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Und jetzt kommt das Zitat, ich muss ja mit dem Munde etwas tun, ich muss anrufen, muss ihn als den Herrn bekennen im Gebet, mich an ihn wenden als den Herrn und ihm sagen, er ist der Herr. Wo steht das im Alten Testament? Ja, hier ist ein Zitat, sagt er. In eurem Alten Testament steht es, in Joel Kapitel 3, Vers 5, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Im Alten Testament steht hier Yahweh, jeder, der den Namen Yahweh anrufen wird. Und im Neuen Testament wird es bezogen auf den Herrn Jesus. Ich muss also Jesus als den Yahweh anrufen. Und der wird mich retten. Das ist das Evangelium, das Paulus verkündigt. Das sind die zwei Bedingungen, die der Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Das, so mache ich es öfters. Nicht immer, aber wenn ich manchmal mit jemandem rede und er dann fragt, ja, was muss man tun, sage ich, du musst etwas mit dem Herzen tun und musst etwas mit dem Mund tun. Du musst zu ihm rufen und ihn anerkennen als den Jahwe. Und im Herzen musst du glauben, dass er wirklich lebt, dass er aus den Toten auferstanden ist. Wollen wir hier Pause machen? Wir beten jetzt auch, Herr, für diese letzte Stunde am Nachmittag, beten, dass du uns Konzentration schenkst und dass wir dieses Wort aufnehmen noch. Herr, du kannst es uns einbrennen. Gib uns, mach uns frei, Herr, für dein Wort. Hilf uns in den Gedanken. Amen.
Amen.
Hat jemand von euch mit dem Zeugen Jehovas zu tun? Mit Zeugen Jehovas, ja? Das wäre ein Vers, was wir jetzt haben. Das wäre ein Vers, um den Zeugen Jehovas zu zeigen, dass der Jehova, der Jahwe des Alten Testaments, im Neuen Testament hier Jesus Christus ist. Die Zeugen Jehovas haben an dieser Stelle übrigens die Bibel gefälscht. Das ist ihnen dermaßen ein Dorn im Auge, diese Stelle, dass sie es gewagt haben, in den Text einzugreifen und ohne irgendwelche Handschriften, irgendwas, haben sie statt Herrn, haben sie Jehova reingeschrieben. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, steht im Griechischen. Und sie haben in ihrer Übersetzung geschrieben, wer den Namen Jehova anrufen wird. Weil sie es hassen, dass Jesus Christus angerufen wird zur Rettung. Das darf nicht sein, dass Jesus der Jehova ist. Das darf nicht sein, deshalb haben sie jetzt Jesus gestrichen, den Herrn, oder? Herr würde sich klar auf Jesus beziehen, im Zusammenhang. Paulus sagt ja, Jesus als Herr, Jesus als Jehova bekennen, oder? Und jetzt haben sie einfach beim Zitat hier ganz brutal das Kyrios herausgenommen und Jehova reingeschrieben. Das ist ein Frevel. Aber wenn man ihnen das zeigen kann, hier wäre eine Stelle, man kann den Zeugen Jehova sagen, schau, du hast hier von den Leuten, denen du vertraust da in der Wachturmgesellschaft in New York, die haben dich an der Nase herumgeführt und du lässt dich von solchen Leuten, lässt du dich belehren, die so unehrlich mit sich selbst umgehen und hier einfach betrügen. Und dann zeigt man, wie es im Griechischen heißt, kann das griechische Neue Testament auch zeigen, oder sonstige Übersetzungen, man braucht nur die alte Übersetzung, die alte Elberfelder, aber das war die frühere Übersetzung der Zeugen Jehovas, man braucht nur die alte Elberfelder nehmen und ihnen die alte Elberfelder zeigen, da eure eigene, die ihr ja früher verwendet habt, im Deutschen, die hat das auch ganz richtig. Und dann zeigt man ihnen diese Stelle in Römer 10, Vers 13, ja, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Und dieser Herr, Vers 9, das ist dieser Herr Jesus. Wer Jesus als Herrn bekennen wird. Diesen Jesus muss ich als Herrn bekennen. Also der Herr von Joel 3 ist Jesus. Und wenn ich das nicht bekenne, wie will ich denn gerettet werden? Der Herr von Joel 3, dort ist es ganz klar Jahwe. Hier, der Apostel zeigt uns, dieser Jahwe von Joel 3 ist der Kyrios Jesus, der Herr Jesus. In Joel 3 steht Jahwe. Ja gut, bei Ihnen steht vielleicht in der Alten Testament Herr mit großen Buchstaben, oder? Das ist ein bisschen, ja, das ist halt so in unseren Übersetzungen, aber im Hebräischen steht trotzdem Jahwe. Das haben sie ja deshalb mit großen Buchstaben gedruckt, um zu betonen, es ist hier eigentlich Jahwe. Das müsste eigentlich in jeder Einleitung einer Bibel stehen, dass der Name, der Gottesname im Alten Testament, wo Herr steht mit großen Buchstaben, das ist immer Jahwe. Das ist der Ewige, Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin. Und das kann man, wenn man das freundlich diesen Zeugen Jehovas sagt, sagen, schau, die haben dich verführt. Die haben dich an der Nase herumgeführt und verlass dich nicht auf solche Leute in Brooklyn von der Wachturmgesellschaft. Es gibt noch viele andere solche Stellen. Eine andere Stelle ist zum Beispiel Johannes 12, etwa Vers 42 oder so. Dort steht, ist das Zitat aus Jesaja. Ja, auch jetzt gerade noch, wenn wir gerade dabei sind, Johannes 12. Ich weiß nicht mehr, was 42. 40? 41? 40? Danke. Also, Vers 40 ist das Jesaja-Zitat, Johannes 12, Vers 40. Dann Vers 41, solches sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Seine Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit hat Jesaja in Jesaja 6 gesehen? Das ist ein Zitat aus Jesaja 6. Welche Herrlichkeit hat Jesaja gesehen? Wenn man im Alten Testament liest, sieht er die Herrlichkeit Jahwes, oder? Dort ganz klar. Da sah ich Jahwe sitzen auf dem Thron. Und hier sagt aber Johannes, solches sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und über ihn redete er. Wer ist denn das? Wer ist dieser ihn, von dem Johannes hier spricht? Über ihn redete er. Tatsächlich glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Wer ist der ihn? Bitte? Jesus, oder? Der ganze Zusammenhang geht um Jesus. Und jetzt sagt Johannes, das sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah, und er redete von ihm. Von Jesus redete Jesaja. Und dann liest man Jesaja und schaut nach, von Jahwe. Johannes hat gewusst, dass der Jahwe von Jesaja 6 Jesus ist. Wäre eine andere Stelle für die Zeugen Jehovas. Gibt noch einige, aber das war jetzt Johannes 12, Vers 41. Also 40, 41, 42, dieser Abschnitt. Im Zusammenhang mit Jesaja 6, das Zitat dort ist ja aus Jesaja 6. Ich habe mal gesammelt, solche Sachen gesammelt, ich glaube es sind etwa 5 oder 6, die so eindeutig sind, die, wenn man nach der Reihe, wenn so ein Jehovas das nach der Reihe zeigt, dann wird das stimmen.
Also,
ja, das ist jetzt eine andere Sache, der Römer 9, Vers 5, das zeigt einfach die Gottheit Jesu Christi, ja. Gott gepriesen in Ewigkeit. Wo er von Jesus spricht, Gott gepriesen in Ewigkeit. Das auch, ich wollte nur meinen, wo Jahwe aus dem Alten Testament Jesus im Neuen Testament ist. Da gibt es noch ein paar Stellen, auch die eine Stelle mit, sie werden jede Zunge wird ihn bekennen und jedes Knie wird sich beugen, oder? Das in Verbindung mit Philipper 2. Dort ist es Jahwe, Philipper 2 ist es Jesus. Noch ein paar solche Stellen. Eins ist es noch Sacharja. Ja, Sacharja 12 natürlich. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Auf ihn. Sacharja, glaube ich, sogar mich. Auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann spricht, und Sacharja liest man in Sacharja 12, erster Vers. Der Herr spricht, Jahwe spricht. Und sie blicken auf mich, den sie durchbohrt haben. Jahwe haben sie durchbohrt. Und in Offenbarung 1, Vers 9, Vers 7 und in Johannes 19 am Ende ist der Bezug auf Jesus, den sie durchbohrt haben. Also der Jahwe, den sie durchbohren, ist Jesus. Der Jahwe, den sie durchbohrt haben. Sacharja 12, Vers 10 etwa. Das ist der Jesus im Neuen Testament. Offenbarung 1, Vers 7. Also es gibt eine Reihe solcher Stellen. Zurück zu Römer 10. Möchte jemand vorlesen, Vers 14 bis 17? Jetzt kommt die Antwort Gottes, Entschuldigung, die Antwort Israels, die mangelnde Antwort Israels auf Gottes Bemühen. Wir haben ja gesagt, Gott bemüht sich, Gott hat sich bemüht um Israel. Und jetzt kommt Israels mangelnde Antwort auf das Bemühen Gottes. Jetzt zeigt Paulus, wie wenig Israel sich gekümmert hat um Gott und eben nicht geglaubt hat. Vers 14 bis 17. Der Abschnitt geht bis Vers 21, aber wir machen ihn in kleinen Stücken. Vers 14 bis 17 zuerst.
Die Leute, die aber an einen Glauben von ihnen nicht hörten,
Ja. Es war nicht so, dass Israel nicht die Möglichkeit gehabt hätte zu glauben. Es liegt nicht am Mangel einer Möglichkeit zu glauben. Israel kann nicht sagen, ach so, ja, habe ich gar nichts davon gewusst. Oh nein. Die Möglichkeit zu glauben war da. Es wird hier in diesen Versen gezeigt. Und hier ist die Rede von, hier ist diese Reihe, oder wie sollten sie anrufen, wenn sie nicht glaubten und so weiter. Es sind 6 Dinge nötig, dass Menschen gerettet werden, und hier in umgekehrter Reihenfolge, oder, ja, ich darf es jetzt mal so, ich gehe jetzt die 6 Punkte durch, ja, nicht genau in der Reihenfolge, wie sie jetzt da geschrieben stehen, sondern in der chronologischen Reihenfolge. 6 Dinge sind nötig, dass Menschen gerettet werden. Erstens, ein Herr, der reich ist für alle, nämlich reich an Gnade für alle Sünder. Das ist einmal nötig, oder? Damit Menschen Heil bekommen, dann braucht es einen Herrn, der reich ist an Gnade für alle Sünder. Das ist das, was wir in Vers 12 schon hatten. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr ist aller. Denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Also, das Erste, was es braucht, einen Herrn, der reich ist. Nämlich reich an Gnade für alle Sünder. Das Zweite, was es braucht Menschen, die von diesem Gott gesandt werden. Kapitel 10, Vers 15. Wie wollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Also, es braucht Leute, die von diesem Herrn aus gesandt werden. Das Dritte, es braucht, dass diese Gesandten verkünden. Es braucht Verkünder. Es gebraucht also gesandte Leute, die die Botschaft Gottes verkünden. Was hilft es, wenn sie nur gesandt sind und nicht verkündigen? Also die müssen verkünden. Verkündigung ist wichtig, ist entscheidend wichtig. Kapitel 14, Vers E. Wie soll, Kapitel 10, Vers 14, Ende. Wie sollen sie aber hören ohne Verkünder? Dann, viertens, es braucht Menschen, die diese Botschaft dieser Gesandten und Verkünder hören. Es braucht Menschen, die die Botschaft hören. Auch Vers 14. Wie sollen sie aber an einen glauben, von dem sie nicht hörten? Hören. Nicht sehen, nicht Filme schauen. Es geht um eine Botschaft, Worte oder Wörter. Sätze, die ins Ohr gehen. Der Gott hat den Weg gewählt ins Herz des Menschen. Der Weg geht über das Ohr. Man hört die Botschaft oder man liest sie in der Bibel, dann über die Augen. Ja, aber es sind Worte, die dort hineingehen, ins Herz. Dann, das war viertens, es braucht Menschen, die die Botschaft hören. Fünftens, es braucht Hörer, die den Namen des Herrn anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Es braucht Hörer, die diesen Namen des Herrn anrufen und ihn als den Herrn anrufen, als den Jahwe des Alten Testaments, der sie rettet, der in Jesus erschienen ist. Und sechstens, es braucht, das war jetzt Vers 12 und 13, oder? Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, Vers 12 und 13. Sechstens, es braucht Herzen, die an den Auferstandenen glauben. Das war der Vers 11 und der Vers 14. Jeder, der an ihn glaubt. Wie sollen sie glauben ohne Hören? Also hier ein bisschen in anderer Reihenfolge, aber das ist hier das, was er hier sagt. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft. Er sagt, schaut, es ist nicht so, dass es an Möglichkeiten fehlte, um diese Botschaft zu hören. Sie müssen den Herrn anrufen. Ja, um ihn anzurufen, müssen sie glauben. Aber um zu glauben, müssen sie hören. Aber um zu hören, brauchen sie einen Verkünder. Aber um zu verkünden, braucht es jemanden, müssen sie gesandt sein. Und das steht geschrieben. Das steht schon im Alten Testament geschrieben. Dass Gott Menschen aussendet, hier sind es die Füße, weil die Leute unterwegs sind, die Füße aussendet, derer, die die gute Botschaft verkünden. Friede. Frieden verkündigen sie. Aber, Vers 16, aber nicht alle gehorchten der guten Botschaft. Das ist hier das Problem. Es lag also nicht am Mangel an der Möglichkeit zu glauben, sondern das Problem lag woanders. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft. Demnach ist der Glaube aus der Botschaft, aus dem Gehörten. Und das Gehörte ist durch das von Gott gesprochene Wort. Was haben wir zu verkündigen? Bitte achten wir das. Wir verkündigen das Wort Gottes. Wir verkündigen nicht unsere selbstgebastelten Predigten und unsere tollen Gedanken. Was wir zu verkündigen haben, das ist das von Gott gesprochene Wort. Wir sind Zitierende. Wir geben das weiter, was Gott gesagt hat. Der Diener soll treu sein und soll das weitergeben, was Gott gesagt hat. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir predigen sollen, dann sollen wir nicht eine Predigt basteln, dann sollen wir Gottes Wort sagen. Einfach das, was Gott gesagt hat, das sollen wir weitergeben, erklären, darlegen, wie das die Apostel auch getan haben. Das ist das, was die Menschen brauchen. Die Weltmenschen, die brauchen, dass wir ihnen die Bibel erklären. Ich habe mich sehr gefreut, mich mit Menschen zusammenzusetzen und sagen, weißt du was, lesen wir die Bibel. Ich sage, lesen wir die Bibel. Gib mir fünfmal, lass mich fünfmal mit dir treffen. Jedes Mal am Dienstag, fünfmal am Dienstag treffen wir uns. Und dann lesen wir. Und nach den fünfmal bin ich zufrieden, sage ich ihm. Aber gib mir diese fünf Male. Dann lesen wir. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns getroffen und wir haben die Bibel aufgeschlagen. Ich habe gesagt, du musst jetzt nicht glauben, sondern du musst jetzt mal das verstehen, was da steht. Du musst dich mit Primärliteratur befassen und das ist die Primärliteratur. Lesen wir Lukas Evangelium, schauen wir, was der Arzt sagt und der Historiker um diese Ereignisse von der Geburt Jesu. Und dann lesen wir das durch. Und es geht nur mal darum, dass wir uns mit den Fakten befassen. Dann lesen wir. Natürlich bete ich und andere beten auch, dass der Herr diesen Leuten die Augen öffnet. Aber am Anfang, wir beten auch gar nicht laut. Ich bete zu Hause leise. Und ich sage, sie sollen beten. Aber das erste Mal, wenn ich mich treffe, sage ich, komm, wir lesen die Bibel. Und ich bete zuerst nicht. Warum nicht? Weil das sind total weltliche Leute, die haben keine Ahnung, was beten heißt. Und wenn ich anfange zu beten, dann das erste Mal, vielleicht sagt er, oh, was ist denn das? Und sagt, danke. Hoffentlich ist es bald aus und das war's. Nein, das erste Mal bete ich nicht, jedenfalls nicht am Anfang. Dann, wenn wir gelesen haben und wenn wir mit Gottes Wort in Verbindung und dann, wenn wir über Gott ein bisschen gesprochen haben, dann kann ich sagen, du störst dich, wenn ich jetzt mich an diesen Gott wende und ihm noch danke für diesen Abend oder so. Dann sagt er, nein, ist okay, kannst du schon machen. Dann bete ich noch. Und beim zweiten Mal, dritten Mal, irgendwann kann man dann, merkt er schon, aha, der betet gern. Dann versteht ihr, dann verbaue ich mir nicht gleich von Anfang an die Brücke. Die Leute sind so gottfremd, die haben keine Ahnung. Und ich möchte mir nicht sofort diese Brücke verbauen. Und nachher stelle ich fest, wenn dieser Mensch dann mit dem Gotteswort konfrontiert wird, merke ich, da gibt es entweder solche, die sagen, entweder nein, lass mich in Ruhe, oder sie sagen, es war jetzt schon interessant. Es war wirklich interessant. Habe ich noch nie gehört. Ich habe mich eigentlich noch nie so wirklich befasst mit der Bibel. Ich sage, ja, wenn du willst, machen wir nochmal fünfmal. Dann hat er wieder fünfmal und er kann immer noch sagen, jetzt reicht es. Und wenn er nicht mehr will, später wieder mal besuchen. Aber das ist mir eine wirkliche Hilfe, weil jetzt, ich lese mit ihm das Wort Gottes. Dann wird er mit dem Wort Gottes konfrontiert und das braucht er. Der braucht Wort Gottes. Und ja, Johannes-Evangelium oder Lukas-Evangelium, da kann ich ihm erklären, schau, Lukas war ein anerkannter, normaler Mensch, ein Arzt. Da kann er sich was drunter vorstellen. Das war kein irgendeiner mit Heiligenschein oder so. Das war ein ganz normaler Mensch, Arzt. Und was weiß ein Arzt über eine Geburt? Was weiß ein Arzt über, wie Kinder entstehen? Und so weiter. Ja gut, jetzt lesen wir diese Geburtsgeschichte. Aber wir fangen ganz vorne an. Wir fangen bei Lukas 1, Vers 1 an. Und dann erzählt uns dieser Arzt, dass er da mehrere Zeugen befragt hat. Da gab es Zeugen damals, die hat er befragt. Und da hat er dann einen Bericht verfasst für einen hochadeligen Theophilus, irgendeinen gescheiten Mann in Rom. Und den schreibt er einen Brief, einen langen Brief. Und das ist hier, hier diesen Brief lesen wir. Und dann merkt dieser Weltmensch, der merkt dann, aha, hier haben wir es mit einem, das ist nicht irgendwie so ein komisches, frommes Buch, sondern das ist ein normaler Brief hier, von einem Arzt geschrieben, der auch Historiker war, der Fakten gesammelt hat. Und jetzt schauen wir, was er jetzt uns berichtet. Und dann ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und dann zeige ich ihm, achte immer genau auf die Zeitangaben. Das sind lauter Zeitangaben in den ersten zwei Kapiteln in Lukas Evangelium. Jetzt achte mal genau auf die Zeitangaben. Warum gibt er denn immer die Zeitangaben? Und dann merkt er, aha, ja, im sechsten Monat von der Elisabeth kommt da irgendein Mann zu dieser Maria und sagt ihr, sie ist schwanger. Sie glaubt es und geht sie zu Tante Elisabeth. Und wie viel Zeit, da frage ich ihn, wie viel Zeit ist verstrichen zwischen dem Besuch dieses Engels und ihrem Besuch bei Elisabeth? Wie viel Zeit ist da verstrichen? Ja, dann muss er hineinschauen und sagen, ja, jetzt schauen wir die Zeitangaben. Ja, da steht im sechsten Monat. Und dann blieb sie 3 Monate bei der Tante. Und nachher kam die Geburt von dem Kind von der Tante. Ja, dann sagt er, kann nicht viel Zeit verstrichen sein, oder? Im sechsten Monat plus 3 Monate, also 8 oder 8,5, ja, dann muss das Kind und erst später ist das Kind gekommen, das heißt, nicht mehr als 14 Tage können da gewesen sein etwa. Dann sage ich, ja, okay, was weiß ein Arzt, wie sieht das aus, wenn eine Frau empfangen hat? Konnte die Maria wirklich schon wissen, dass sie schwanger ist? Konnte die Maria feststellen, konnte die Maria physisch feststellen, dass sie schwanger ist? So, nein, wahrscheinlich nicht, oder? Ob man jetzt, wenn das ganz knapp ist, sie geht ein paar Tage später gleich zu Maria, zu Elisabeth, dann kann sie ja gar nicht wissen, ob sie schwanger ist. Wenn sie nicht einmal weiß, ob sie schwanger ist, dann frage ich ihn, kann es sein, dass sie also Hurerei getrieben hat? Und jetzt geht sie zur Tante Elisabeth und sagt, du Tante, ich muss dir eine ganz besonderbare Geschichte erzählen, er muss mir jetzt einfach glauben, aber mich hat ein Engel besucht und seitdem bin ich schwanger. So eine Geschichte wird ihr nie einfallen. Ja? Versteht ihr? Die Ungläubigen, die glauben nicht, dass das wahr ist. Und jetzt nehme ich seine Situation ein, seine Stelle und sage, glaubst du, dass es ein Märchen ist? Glaubst du wirklich allen Ernstes, dass ein Mädchen, die Hurerei getrieben hat und nicht mal weiß, ob sie davon schwanger geworden ist, zur Tante geht und ihr dann erklärt, dass sie von einem Engel ein Baby bekommt im Bauch? Das glaubt sie ja selber nicht. Da muss ich sagen, ja, stimmt. Also irgendwas ist, entweder ist das wirklich wahr, was sie erlebt hat, oder was? Hier geht es ja um Fakten. Und dann helfe ich ihm jetzt, schau, lass mir das einmal einfach so stehen und jetzt lesen wir weiter, was dann weiter passiert ist. Ich will jetzt nur sagen, wir konfrontieren den Menschen mit Gottes Wort, und zwar mit all dem genau, was geschehen ist, mit Fakten, mit Tatsachen, und wir erfinden nichts, sondern wir nehmen genau das, was da steht, und das verkündigen wir. Und dann kann ich ihm noch zusätzlich sagen, und weißt du, diesen Jesus, der so auf diese Weise, so sonderbar auf die Welt gekommen ist, der ist auch sonderbar gestorben und auferstanden. Und dann machen wir die andere Geschichte von der Auferstehung. Und wenn wir das noch durch haben, dann sage ich ihm, schau, und diesen Jesus haben ganz viele Menschen erlebt. Die Apostel haben ihn erlebt, die haben ihn gesehen, andere haben ihn nicht gesehen,
aber haben ihn trotzdem erlebt. Und dann durch die Geschichte haben viele Menschen erlebt und ich bin auch einer von denen. In der Reihe von diesen Leuten, die Jesus Christus erlebt haben. Der hat mein Leben verändert. Und dann darf ich bezeugen, dass ich den Auferstandenen erlebt habe und dass ich seine Kraft erlebt habe, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Das heißt, wir bezeugen und wir verkünden ihm die Botschaft. Den Rest dürfen wir vertrauen, dass der Heilige Geist uns hilft. Und dann können wir sagen, und weißt du, du kannst ihn auch erleben. Du kannst die Kraft von diesem Jesus auch erleben. Der kann in dein Leben, der kann dein Leben neu machen. So erzählen wir und so bezeugen wir und der Herr hilft. Der Herr, das ist ja des Herrn Anliegen, oder? Der Herr wirkt genauso in seinem Gewissen. So können wir also mit dem Heiligen Geist zusammen auf sein Gewissen einwirken und auf seine Sehnsucht, die er ja hat nach Gott, das weiß ich, jeder Mensch hat gewisse Sehnsucht nach Gott. Und so können wir arbeiten. So sind wir Werkzeuge in der Hand Gottes, dass wir diesen Menschen erreichen. Dann muss er irgendwann sich selber entscheiden. Das stimmt. Aber wir dürfen beten. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu Römer. Also wir sollen das Wort verkündigen. Das wurde auch in Jerusalem und in Israel, in Judäa, in Galiläa, in Samarien, wurde dieses Wort verkündigt. Und das braucht es, damit Menschen zum Glauben kommen. Gut, also es liegt nicht an Mangel von Möglichkeit, von dieser Botschaft zu hören. Jetzt weiter, Vers 18 bis 21. Es liegt nicht an einem Mangel an Kenntnis, sondern an einem Mangel an Glauben und Gehorsam. Hier ist das Problem. Es liegt daran, nicht daran, dass sie nichts gewusst hätten, sondern es liegt daran, dass sie nicht geglaubt haben und nicht gehorsam wurden dieser Botschaft. Würde jemand vorlesen, bitte, Vers 18 bis 21.
Jedoch sage ich, ihr habt nicht gehört, doch ja, in jedem Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches gingen ihre Worte. Jedoch sage ich, Israel hat nicht verstanden. Als erster sagt Mose, ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Aber Jesaja erfüllt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ich wurde offenbar denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel sagt er aber, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem im Glauben,
im Unglauben,
zu einem im Unglauben, im Gehorsam und einem widersprechenden Volk.
Danke. Also, hier ist das Problem. Israel hat nicht gehorcht. Vorher sagt er, haben sie nicht gehört? Ja, gehört haben sie schon. Gehört haben sie zu Genüge. Und er sagt dann hier, er zitiert Psalm 19. Interessant, dass er Psalm 19 zitiert. In jedem Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches ihre Aussprüche. Der Zusammenhang in Psalm 19 ist die Botschaft von der Schöpfung, oder? Die Schöpfung, die Himmel verkünden, die Ehre Gottes, die Himmel. Also wenn man die Schöpfung schaut, dann versteht man etwas von der Herrlichkeit Gottes. Das ist die eine Botschaft, aber die andere Botschaft kommt dann noch dazu, die Botschaft von dem Messias. Also die Botschaft ging hinaus, in alle Enden, in ganz Israel und noch weiter, im ganzen Römerreich. Vers 19, jedoch hat Israel nicht verstanden, ist das das Problem, dass Israel nicht verstanden hat? Haben sie nicht gewusst, dass die Gnadenbotschaft, haben sie nichts gewusst von dieser Gnadenbotschaft? Nicht verstanden? Mose sagt, ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Die Botschaft ging überall hinaus. Mose, bevor es noch Propheten gab, andere Propheten gab, hat Mose schon gesagt, dass im Auftrag Gottes, dass Gott die Israeliten einmal zur Eifersucht reizen wird über andere, über die nicht Gottes Volk sind, Wenn die zum Glauben kommen werden, dann werden sie zur Eifersucht gereizt werden. Die unverständigen Heiden, die bösen, die töricht dummen Heiden, die nichts wissen, oder die törichten, die in Finsternis sitzen, die nehmen das Evangelium an, die Botschaft an, und sie, Israeliten, sie nicht. Jesaja erkündigt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Die Heiden, oder? Ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ich wurde offenbar denen, die nicht nach mir fragten. Aber zu Israel, oder in Bezug auf Israel, sagt er, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem im Unglauben ungehorsamen und widersprechenden Volk. Hier ist das Problem. Es lag nicht daran, dass sie nicht gehört haben. Es lag nicht daran, dass sie nicht verstanden haben. Es lag daran, dass sie eifersüchtig sind, jetzt. Es lag daran, dass sie nicht gehorchen, dass sie widersprechen. Deshalb hat Gott sie verstoßen. Das Thema von Kapitel 10 war, warum hat Gott das Volk verstoßen? Die Antwort ist, sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßens und haben Jesus Christus nicht an Jesus Christus glauben wollen, obwohl Jesus Christus überall verkündigt wurde und obwohl Gott sich so um sie bemüht hat und sie noch retten wollte durch diese Botschaft des Messias. Sie haben nicht den Messias angenommen. Deshalb hat Gott sie verworfen. Das bringt jetzt natürlich den Paulus sofort zu der dritten Frage oder zu dem dritten Kapitel, zu dem dritten großen Thema in diesem Kapitel. Ja, ist jetzt Israel ganz verworfen? Hat Gott sein Volk für immer verstoßen? Das ist jetzt die Frage, die jetzt gestellt wird. Und in Kapitel 11 geht es also jetzt um die Grenzen der Verwerfung Israels. Paulus wird zeigen, Israels Verwerfung ist nicht ganz, ist nicht gänzlich und auch nicht endgültig. Israel ist nur teilweise verworfen und Israel ist nur auf eine gewisse Zeit lang verworfen. Also Israels Verwerfung ist nicht gänzlich und Israels Verwerfung ist nicht endgültig. Die eine Frage, Israels Verwerfung ist nicht gänzlich. Die eine Antwort gibt in Vers 1 bis 10. Nicht ganz, sondern nur teilweise ist Israel verworfen. Vers 1 bis 10. Und das andere in den restlichen Versen. Nicht endgültig ist Israel verworfen. Vers 11 bis 32. Dann zum Schluss kommt noch ein Lobpreis. Also Israel, ich wiederhole, Israel wurde also durch seine Verstockung verworfen, aber nicht endgültig. Paulus geht auf diese Frage ein, wie es jetzt mit Israel weitergeht. Und was geschieht jetzt mit denen, die zum ersten Volk gehören, zum alttestamentlichen Volk gehören, aber nicht zum neuen Volk, zum geistlichen Volk, zum neutestamentlichen Volk? Und merken wir, er spricht von Verwerfen. Es ist ganz klar. In Vers 15, auch in Vers 1, in Vers 1 fragt er, hat Gott sein Volk verstoßen? In Vers 15 sagt er, Gott hat sein Volk verworfen. Die Verwerfung Israels. Kapitel 11, Vers 15. Ihre Verwerfung wurde zur Versöhnung der Welt. Gott hat Israel verworfen. Es war wirklich eine Verwerfung. Und jetzt ist die Frage, ja, ist es eine totale Verwerfung, eine endgültige oder nicht? Sehr, sehr wichtiges Kapitel hier. Vers 1 bis 11. Israels Verwerfung ist nur teilweise. Ich denke, wir lesen das zuerst, diese Verse, dann gehen wir darauf ein. Vers 1 bis 10, Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Möchte jemand vorlesen?
Ich sage also, verstieß Gott sein Volk, das seid mehr, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams vom Stamme Benjamin. Gott verstieß sein Volk nicht, dass er ihn vorauskannte, oder wisst ihr nicht, was der Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sagt er, sie töteten deine Propheten, holten deine Altäre ab, und ich blieb alleine übrig, und sie trachteten nach meiner Seele. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann, die vor der Wahl das Knie nicht beugten. So ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Gnadenerwählung entstanden. Wenn aber durch Gnade ist es nicht mehr aus Werken, sonst wird die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber aus Werken ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Was ist also zu sagen? Wonach Israel dachte, das erreicht es nicht. Aber die Erwählung erreichte es. Die Übrigen wurden verhärtet, so wie geschrieben ist. Gott gab ihnen einen Schlafleib, Augen, die sie sehen, und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch zur Schlinge und zum Fallschritt und zum Anstoß und zur Vergeltung. Gefinstert seien ihre Augen, um nichts zu sehen, und mit ihrem Rücken wollte immer zu.
Danke. Zuerst wird ganz klar die Frage verneint. Die Verwerfung des gesamten Volkes ist, es ist nicht so, dass das gesamte Volk verworfen ist. Vers 1. Ich sage also, verstieß Gott sein Volk, das sei ferne. Nein, Gott hat das Volk nicht verstoßen. Denn auch ich bin ein Israelit. Und wenn ich gläubig bin, hat Gott sein Volk nicht ganz verstoßen, oder? Wenigstens ich bin ja gerettet. Also, die Verwerfung, ist nur teilweise. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams vom Stamme Benjamin. Merken wir das? Paulus ist Christ geworden, aber er ist ein Israelit. Das ist wichtig. Ein Israelit, der sich bekehrt, bleibt ein Israelit. Und ein Heide, der sich bekehrt, bleibt einer von den Völkern. Ja, ein Heide. Also ein Christ, damit ist ein christlicher Heide natürlich. Kein heidnischer Heide. Das Wort Heide hat ja einen Bedeutungswandel erlebt. Ja, Heide hieß früher einfach einer von den Völkern. Also wir sind jetzt christliche Heiden, christliche Menschen aus den Nichtjuden. Aber es ist so, dass ein Israelit nicht aufhört, ein Israelit zu sein. Die Volkszugehörigkeit bleibt erhalten. Ein Skythe bleibt ein Skythe, ein Grieche bleibt ein Grieche, ein Mann bleibt ein Mann und eine Frau bleibt eine Frau, wenn man sich bekehrt. Auch wenn in Galater 3, Vers 28 steht, in Christus gibt es weder Mann noch Frau, weder Skythe noch nicht Skythe, weder Grieche noch und so weiter, weder Jude noch Nicht-Jude. Was heißt denn das? Galater 3, Vers 28 wird oft zitiert, dann sagt man, ha ja, in Christus sind die Unterschiede aufgehoben. Wirklich? Gibt es keine Frauen und Männer mehr? Ich dachte, es gibt noch Frauen und Männer. Was meint Paulus? Paulus sagt, in Christus, was die geistliche Stellung vor Gott betrifft, sind Frauen und Männer gleich, haben alle den gleichen Stand. Und Juden und Nichtjuden auch, alle den gleichen Stand. Aber das heißt doch nicht, dass jetzt aus einem Juden ein anderer Mensch wird, ein anderer, der dann nicht mehr Jude sei. oder aus einem Nichtjuden was anderes wird. Wenn die Unterschiede vor Gott aufhören, ja, heißt es nicht, dass es im Physischen aufhört. Das heißt, wenn ein Israelit sich bekehrt, bleibt er ein Israelit, wie Paulus auch hier sagt. Ich bin ein Israelit, aber er ist doch bekehrt. Dann ist er ein bekehrter Israelit, aber er ist noch ein Israelit. Und wenn ein Heide sich bekehrt, dann wird er nicht ein Israelit. Das ist ganz wichtig. Die Bibel ist sehr vorsichtig und gebraucht das Wort Israelit nie für Gläubige aus den Heiden, die sich bekehren. Das ist interessant, man kann es mal untersuchen. Wir sind in einem gewissen Sinn beschnitten innerlich, das stimmt. Aber wir sind keine Israeliten. Und nicht einmal das Wort Jude wird für uns verwendet. Wir sind weder Juden noch Israeliten. Man sagt oft, ja, die Christen, die sind dann das neue Israel. Das stimmt nicht. Wir sind nicht Israel. Wir sind Christen, wir sind Menschen aus den Völkern. Wir sind nicht Juden, die sich bekehrt haben. Wir sind nicht Israel. Wir sind geistlich beschnitten. Wir sind jetzt das Volk Gottes. Das stimmt. Wir sind Priester und wir sind viele Dinge, ja. Aber das Wort Israel und Jude, das bleibt dort, wo es hingehört. Ein Jude, das hat etwas zu tun mit Abstammung, und ein Nichtjude ebenfalls. Der Nichtjude wird also, das Volkstum wird also nicht aufgelöst, das Volkstum. Wir bleiben das, was wir sind. Und in 1. Korinther 10, Vers 32 lernen wir, es gibt jetzt also drei Gruppen von Menschen. Es gibt Juden, Griechen und die Gemeinde Gottes. 1. Korinther 10, Vers 32, vielleicht lesen wir das. Kann jemand vorlesen? 1. Korinther 10, Vers 32. Die Gemeinde ist nicht Israel. Die Gemeinde ist nicht Israel. Hier sind drei Gruppen. Israel, die Nicht-Israeliten, die Griechen in dem Fall hier, und die Gemeinde. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, also im Neuen Testament ist einfach die Gemeinde jetzt das Israel. Dann wären das ja zwei Gruppen, nicht mehr drei. Hier spreche ich aber von drei Gruppen. Also wir sind bekehrte Heiden und bekehrte Juden, die bilden jetzt einen neuen Leib in Christus, den Leib Jesu Christi, aber wir sind trotzdem noch, unser Volkstum hat nicht aufgehört. Nur das will ich hier betonen, wenn Paulus sagt, ich bin auch ein Israelit. Also Paulus ist noch immer ein Teil von dem Israel nach dem Fleisch. Das ist wichtig. Paulus gehört immer noch zu dem Israel nach dem Fleisch. Obwohl er jetzt Christ geworden ist, obwohl er geistlich jetzt auch zur Gemeinde Jesu gehört, gehört er trotzdem noch zu dem Israel nach dem Fleisch von seiner Abstammung her. 1. Korinther 10, Vers 18. Israel nach dem Fleisch. So heißt es dort. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die Opfer essen, Teilhaber mit dem Altar. Er spricht hier von den Israeliten. Die stammen von Abraham ab, also sind fleischliche Israeliten oder wie sagt man, nach dem Fleisch abstammende Israeliten. Er gehört auch dazu. Er ist ein Israelit, aber er natürlich opfert er nicht mehr, aber er gehört zu dieser Volksgruppe. Nur das will hier betont werden. Gut. Und wenn Paulus in Galater 6, Vers 16, wenn er dort sagt, das Israel Gottes, was meint er dann dort? Galater 6, Vers 16, es gibt Leute, die behaupten, Galater 6, Vers 16, das ist doch ein Beleg dafür, dass die Gemeinde das Israel Gottes ist. Aber was steht denn dort in Galater 6, Vers 16? Möchte jemand das vorlesen, bitte? Paulus sagt, über alle, die nach dieser Regel sich ausrichten, Das sind, er schreibt ja hier an die Christen von Galatien. Über die komme der Friede Gottes, oder? Und auch noch auf das Israel Gottes. Also auf die Gläubigen soll das Friede Gottes kommen. Auf die dort in Galatien oder wo auch immer das ist. Das sind Menschen aus den Heiden, die jetzt Christen geworden sind und sie wollen sich aber nach dieser Regel ausrichten. Aber nicht nur sie, sondern auch auf das Israel Gottes. Das sind die aus den Juden zum Glauben gekommen sind. Das sind die von den Juden, die jetzt den Messias angenommen haben. Sie sind jetzt dieser Kern, der treue Kern des Israel Gottes. Das ist ganz wichtig. Er unterscheidet hier. Er sagt nicht, die ganze Gemeinde ist das Israel Gottes. Er sagt ja, es gibt, er schreibt ja hier zu den Galatern, die fast alle aus den Heiden kommen, also sie sich bekehrt haben. Und über sie sei alle der Friede und die Barmherzigkeit Gottes und auf das Israel Gottes. Also das wären dann die jüdischen Christen. Auf die sei auch der Friede Gottes. Friede über Israel, oder aus dem Psalmen. Friede über Israel, Psalm 125. Friede über Israel, aber jetzt über dieses Israel, das den Messias angenommen hat. Über diejenigen Leute aus Israel, die wirklich Israeliten sind, so richtig mit dem Herzen auch beschnitten. Oder? Juden, die nicht nur äußerlich beschnitten sind, sondern auch innerlich beschnitten sind, weil sie an den Messias glauben. Aber gehen wir zurück. Das war nur ein Einschub, aber er war wichtig, weil es soll uns klar sein, es gibt immer noch ein Israel. Es gibt ein Israel nach dem Fleisch, bis heute gibt es ein Israel nach dem Fleisch. Und zu dem gehören alle, die von Abraham abstammen. Auch die, die sich bekehrt haben. Und dann gibt es das Israel Gottes, das ist der Kern, der treue Kern. Das gab es übrigens im Alten Testament auch. Im Alten Testament haben wir Treue, einen treuen Kern, und wir haben solche, die sind in den Götzendienst gefallen. Elia, 7000 Mann, aber wir kommen ja gerade dorthin, lesen wir gerade weiter. Gott verstieß sein Volk nicht, das er im Voraus kannte, Vers 2. Gott verstieß sein Volk nicht, das er im Voraus kannte oder erkannte. Wir wissen inzwischen, dass das Wort im Voraus erkennen heißt mehr als nur davon wissen. Gott hat dieses Volk schon gekannt, weil er hat innerlich schon eine Beziehung mit diesem Volk eingegangen, obwohl es noch gar nicht gab. Im Voraus, schon lange bevor die Welt erschaffen wurde, kannte Gott sein Volk Israel und den Abraham, den er erwählen wird. Und Gott wusste alles schon voraus. Er hatte in seinen Gedanken schon sozusagen, konnte er sich schon freuen, was alles mit Israel sein wird, oder auch nicht freuen, je nachdem. Aber es geht hier um die letzten, um das, was Gott vorhat mit Israel. Und da hat er sich gefreut. Gott hat es im Voraus schon gewusst und auch im Voraus schon eine gewisse Beziehung gehabt. Das Wort kennen ist mehr als wissen. Oder wisset ihr nicht, dass die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel: Herr, sie töteten deine Propheten, gruben deine Altäre ab und ich blieb allein übrig und sie trachten nach meiner Seele. Der Elia glaubte, er sei allein übrig geblieben und Gott sagt, nein, nein, ich ließ mir 7000 Mann übrig. Das ist der treue Kern des Volkes. Die sind nicht in den Götzendienst gefallen. Das ist das wahre Israel damals gewesen. Das gab es immer. Das wirkliche, das geistliche oder treue, dieser Überrest. Und jetzt sagt er, jetzt gibt es die auch, Vers 5. So ist also auch in der jetzigen Zeit so ein Überrest entstanden. Besteht aus wem? Aus wem besteht dieser Überrest? Aus welchen Leuten? Bitte? Aus gläubigen Juden. Das ist der Überrest, die jetzt inzwischen den Messias angenommen haben und Paulus gehört dazu. Das ist der Überrest nach Gnadenerwählung. Schön, wie er das ausdrückt. Der Überrest nach Gnadenerwählung, das ist der Teil Israels, der durch den Glauben die Gnade Jesu angenommen hat und dann in Christus hineinversetzt wurde. Und wenn man in Christus hineinversetzt wird, dann gehört man zu den Erwählten. Deshalb sind sie in Christus die Gnadenerwählung, die Gruppe derer, die in Christus die Erwählten sind. Das ist also der Teil von Israel, der den Messias angenommen hat und den treuen Kern des Volkes ausmacht. Bis hierher.